freue mich über das Wort Gottes. Ein Teil von dem, wodurch Gott uns heil macht und gesund macht und in Ordnung bringt. Es ist sein Wort, was er mit seinem Geist lebendig macht. Dieser Strom, der von dem Tempel ausgeht, der von dem Leib von Jesus ausgeht, der hat Substanz. Das ist nicht eine Sache, die man nicht so beschreiben könnte. Und es ist Verschiedenes. Es ist der Heilige Geist. Und es ist das Wort Gottes. Und es ist die Art und Weise, was Jesus wirkt. Überall, wo er ist, kommt Heilung und kommt Gesundheit. Kommen Sachen in Ordnung. Geht Lüge. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Reden. Danke, lieber Heiliger Geist, für deine Treue, dass du unsere Herzen berührst und dass du in uns dein gutes Werk tust. Wir wollen deine Herrschaft erheben, Herr. Ich bitte dich, lieber Vater, in Jesu Namen um Gnade, dein Wort zu verkündigen, dass dein Wort in uns Leben schafft, dass dein Wort in uns dich verherrlicht, dass dein Wort in uns Bollwerke der Finsternis niederreißt, dass dein Wort mächtig strahlt, dass Götzen als Götzen entlarvt werden und du als unser guter, wunderbarer, schöner und lebendiger Gott auf dem Thron bist. Lieber Heiliger Geist, wir beten, dass du in uns dein Wort offenbarst, dass jeder hier in unserer Mitte von deinem Wort heute aufgebaut und erfrischt wird. Bitte dich, dass du in uns deine Wahrheit aufrichtest, dass wir die Schönheit deines Wortes erkennen können. Wir erheben deinen Namen, Herr, gegenüber jeder Macht der Finsternis, die das verhindern möchte, dass uns dein Wort belebt. Wir binden in deinem Namen diese Kräfte und Mächte. Und Herr, wir rühmen die Macht deines Blutes, die Macht deines Opfers, durch die jede Macht der Finsternis gefällt wurde, ihrer Macht entkleidet wurde. So sollst du auf dem Thron sein, Jesus, und verherrlicht sein. Wir wollen, dass du in unserer Mitte erhoben bist und verherrlicht bist. Amen. Wir werden ein bisschen zusammenarbeiten mit Gottes Wort. Und ich brauche auch eure Mitarbeit, damit das ein Stück herauskommen kann, was uns Gott durch sein Wort sagen möchte. Ich habe dieser Tage einen Text gelesen in Jeremia, das Kapitel 10, Vers 1 bis 17. 1 bis 16. Jeremia 10, Vers 1 bis 16. Und es hat mich enorm ermutigt. Ich lese das zunächst im Ganzen vor und dann werden wir da Stück für Stück durchgehen. Jeremia Kapitel 10 ab Vers 1 bis zum Vers 16. In der Elberfelder ist da in Zwischenüberschrift und ich weiß, in der Schlachter zum Beispiel läuft der Text weiter durch. Aber vom Zusammenhang her, würde ich gerne Vers 1 bis 16 nehmen. Hört das Wort, dass der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold. Mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten oder der Götzen, Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsus gebracht und Gold aus Ufas, ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmiedes. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand. Sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen: Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge der Wasser am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht. Nichtigkeit sind sie, ein Werk zum Gespött. Zu ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Jakobs Anteil aber ist nicht wie dieser. Denn er, der Herr ist es, der das All gebildet hat. Und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Herrscharen ist sein Name. Ich finde das so wunderbar, wie der Heilige Geist Wahrheit und Lüge plastisch erscheinen lässt und ehrfurchtgebietende Dinge, nämlich unseren Herrn, von nicht ehrfurchtgebietenden Dingen, nämlich die Ideologien dieser Welt, unterscheidet. Und das hat mich so ganz stark tief ermutigt. Wer ist Gott, unser Herr? Vor wem sollen wir uns fürchten? Vor ihm. Wer kann Gutes oder auch Böses tun? Unser Gott. Er hat alles in seiner Hand. Wer ist für uns? Unser Gott. Zunächst am Anfang. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. Und ich glaube erweitert, weil wir im Wort Gottes lesen, dass wir eingepfropft sind in den guten Ölbaum von Israel durch Jesus, also auch wir. Hört das Wort des Herrn, Gemeinde. So spricht der Herr: Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Nichts oder ein Götze ist es, der sie gab. Und da möchte ich mich ein Stück aufhalten. Wir leben in einer Welt von Ideologien. Die bekannteste Ideologie, in der wir leben, wird aggressiv verbreitet von allen Medien und von allen Übereinstimmungen. Und das ist die sogenannte Evolutionstheorie. Nur weiß ich, dass wir hier in unserem Raum uns darüber einig sind, dass das alles nicht stimmt. Aber ich möchte darauf Aufmerksamkeit legen, weil ich glaube, wir atmen diese Lehre. Es gibt keine Institution, keine, die ich kenne, die etwas anderes behaupten würde, als dass das Weltall durch Zufall vor, die Angaben ändern sich da immer mal wieder, so und so viele Milliarden Jahren aus dem Nichts entstanden ist, etc. Also das ist eine derartig fundamentierte Ideologie in der westlichen Welt. Ich kenne keine öffentliche Stelle, die etwas anderes behaupten würde. Deswegen glaube ich, hat es auch auf uns eine Wirkung, die wir Kinder Gottes sind. Weil das atmen wir, davon sind wir umgeben. Jeder, der sich ein bisschen naturwissenschaftlich interessiert oder auch, Axel hat es zum Beispiel berichtet aus einem Besuch in einem Zoo oder wo auch immer. Wo auch immer du hingehst, welche Sendung du auch anschaust über Wunder dieser Welt, über Naturgeschichten dieser Erde. Wo du auch hinschaust, Evolutionstheorie ist ganz oben auf dem Thron. Und wir haben mal früher gedacht, das ist vielleicht mit dem Kommunismus gestorben, weil das ja Grundlage der Grundlagenideologie vom Kommunismus war, aber mitnichten. Es wird eigentlich noch stärker, noch intensiver verbreitet heutzutage in Schulbüchern und wo auch immer. Also das ist eine der Hauptideologien, in der wir leben in unserer westlichen Welt. Oder mit dem Wort Gottes, ein Weg der Nationen oder Ordnungen der Völker. Diese Lehre von Evolution braucht es deswegen, um unabhängig von Gott zu sein. Alles andere würde eine Abhängigkeit und einen Ursprung in Gott zugeben müssen. Und da das radikal und aggressiv abgelehnt wird, bleibt als Alternative diese sogenannte Entwicklungslehre, dass sich Höheres aus Niedrigerem heraus entwickelt, ist eine Grundlage für den Humanismus und eine Grundlage einer radikalen Abkehr von Gott. Und das ist atheistischer noch als der Kommunismus bald. Und das ist in jedes Museum, wo irgendwas mit Naturkunde ausgestellt wird, triffst du auf eine aggressive Aussage in Bezug auf die Entwicklung und Entstehung von allem. Und hier steht, hört das Wort des Herrn, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen. Wir sind bei allen, wir werden noch mehrere Ideologien zusammenstellen und aufschreiben. Dazu brauche ich auch eure Mithilfe, wie wir das dann auch konkreter benennen. Wir sind in Gefahr, uns an etwas zu gewöhnen, von dem wir permanent umgeben sind. Wir bejahen das natürlich nicht mit unserem Verstand. Aber wenn wir uns umschauen, wenn wir aufs Wetter schauen, wenn wir über das Weltall nachdenken, sehen wir darin sofort die Beziehung zu unserem Gott, dessen Kinder wir sind, der alles geschaffen hat? Oder gibt es da doch eine Distanz, dass wir sagen, das ist alles wunderbar, die Natur ist super, was die Natur alles kann? Ich glaube, wir sind in Gefahr, uns daran zu gewöhnen, auch wenn wir es innerlich an sich nicht bejahen. Wenn wir in den Sternenhimmel schauen und sagen, Herr, das hast du alles wunderbar gemacht. So groß bist du. Und das nicht uns somit so ein Fragezeichen umgibt. Ja, ist das wirklich so? Dann sind wir fest. Wenn aber da dieser leise Zweifel mitkommt, ja, wer weiß. So genau weiß das ja eigentlich keiner, wie das entstanden ist. Also Evolutionstheorie stimmt nicht. Das weiß ich schon mal. Aber letzten Endes weiß es keiner genau, wie es geworden ist. Ich glaube, das ist so, wir sind in Gefahr, uns daran zu gewöhnen, an die Ordnungen der Nationen. Jetzt gibt es in unserem Land und in der gesamten westlichen Welt einen aggressiven Vormarsch einer Lehre, dass zum Beispiel das Geschlecht des Menschen nicht vorherbestimmt ist. Zusammengefasst unter diesem Begriff Gender Mainstreaming. Auswirkungen davon, dass man als krank bezeichnet wird, wenn man sagt, Homosexualität ist eine Sünde, ist ein Zustand, aus dem man Menschen heraushelfen soll, wer denn da drin steckt. Wer das behauptet, dem wird eine Homophobie nachgesagt. Wie könnte man diese gesamte Ideologie einer Verdrehung von Sexualität nennen? Da brauche ich mal eure Mithilfe. Ich weiß, es wird als Gender Mainstreaming zusammengefasst. Nennen wir es mal so, wie es bezeichnet wird. Das ist eine Ideologie, eine Macht, eine Kraft, die nahezu die gesamte westliche Welt überrollt, überflutet und durchdringt. Jeder, der sich vor den Augen dieser Welt als modern darstellen will, und zwar alle, zum Beispiel inzwischen, alle politischen Parteien Deutschlands und auch christlichen Kirchen, wer sich als modern und zeitgemäß darstellen will, toleriert Homosexualität als etwas Normales, als etwas, wogegen man nichts tun kann. Im Wort Gottes steht, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es. Wir nehmen die gesamte ideologische Schiene, von der wir umgeben sind und mit der wir konfrontiert sind, als sehr mächtig wahr. Und das Wort Gottes sagt, ein Götze ist es, der sie gab. Ich glaube, der Heilige Geist will uns die Augen dafür öffnen, welches Gewicht das alles hat. Im Wort Gottes ist das der Begriff für einen Götze oder für eine Gottheit, der nicht der lebendige Gott ist, das gleiche Wort wie nichts. Götze ist gleich nichts im Wort Gottes. Und die gesamte Ideologie von dieser Welt, im Wort Gottes steht es hier, die Ordnungen der Völker. Jeremia 10, Vers 3. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Das heißt, wenn wir damit konfrontiert werden, steht hier im Wort Gottes, fürchtet diese Götzen nicht. Im Vers 5, Jeremia 10, Vers 5 steht, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Das ist die wahre Macht hinter diesen Geisteshaltungen, hinter diesen Ideologien. Ich weiß, dass sie mächtig sind, wenn ihnen Glauben geschenkt wird. Und im Wort Gottes sagt, sie sind in ihrer Grundsubstanz nichts. Lasst uns mutig sein und unsere Kinder ermutigen, zu glauben, dass Gott alles geschaffen hat. Das kommt weiter hinten in dem Text noch stärker. Und lasst uns das nicht als belanglos sehen, wie man das sieht. Ich glaube, der erste Schritt, sich an so einen Weg der Nationen oder an so eine Ideologie zu gewöhnen, ist, zu sagen, das ist halt so. Ob man das nur jetzt so glaubt oder so, ist nicht so wichtig. Ob da nur jemand dagegen aufsteht, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Pfarrhäusern erlaubt werden oder nicht, ist ja egal. Wisst ihr, wir sollen dagegen aufstehen. Nicht, dass wir darin was zu sagen hätten oder dass wir jetzt dafür demonstrieren, aber wir sollen gegen diesen Geist aufstehen, der sowas systematisch und mit Strategie für normal erklärt. Wie gesagt, es gibt in unserem Land keine politische Partei, die ich jetzt kenne, die an dieser Stelle eine biblische Position vertritt. Das war noch vor 10 Jahren anders. Und wir haben es mit einer Lehre von Götzen zu tun, nämlich der Götze, Sünde ist legal. Das würde ich mal noch so ranschreiben. Ein Unterzweig von diesem, was auch Gender propagiert oder was das Ziel dieses Götzen ist, heißt, Sünde ist gleich erlaubt. Das gesamte Streben dieser sich ausbreitenden Ideologien ist am Ende, du kannst ja gar nicht sündigen, weil es ist alles erlaubt. Und jeder, der Sünde beim Namen nennt und damit natürlich riskiert, dass Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen, gegen den kämpft diese Ideologie, gegen den kämpft dieser Geist. Und an dieser Stelle wird es für uns als Gemeinde schon interessanter. Weil, ich glaube, der Heilige Geist warnt uns nicht umsonst im Wort Gottes, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es. Und der Götze, der hinter diesem speziell Bereich Gender und Sünde ist erlaubt, steht, ist, du kannst tun, was du willst. Du darfst dich von nichts und niemandem einschränken lassen. Das ist der Götze der westlichen Welt. Und alles, was diese scheinbare Freiheit einschränkt, wird aggressiv bekämpft. Die Lehre von der Evolution ist ein Wegbereiter, weil sie verkündet, es gibt keinen Gott. Und leider ist es so, dass nach der politischen Wende, als der Kommunismus mit seiner Ideologie, der das als Staatsideologie betrieben hat und gesagt hat und verkündet hat, es gibt keinen Gott, wurde abgelöst von einer sogenannten wissenschaftlichen Ideologie, wo in Schulbüchern die Lehre von Evolution noch tiefer verankert wird als je zuvor. Nur, dass es jetzt ein nicht so vorkommt, als wird man davon beherrscht und unterdrückt und man versucht sich dagegen zu wehren, so wie das zu Kommunismuszeiten war, sondern jetzt ist es gesellschaftlich akzeptiert. Aber die ideologische Grundlage in unserer westlichen Welt ist massive Gottlosigkeit. Und wir sind ganz einfach als Gemeinde, leben wir in dieser Welt, wir leben in dem Bereich, wo diese Macht herrscht und können ganz konsequent kein Teil davon sein. Und ich finde es so irgendwie auch so bezeichnend, dass hier steht, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen, weil es eine Gefahr von Gewöhnung steht. Weil eine Gefahr von Gewöhnung besteht. Wenn man mit einer bösen Sache konfrontiert wird, wehrt man sich ab und sagt, es kann gar nicht wahr sein. Wie kann das sein? Wenn uns das, was heute politisch akzeptiert ist, in der Zeitung steht und von Politikern vertreten wird, vor 20 Jahren gesagt hätte, wir würden sagen, niemals, kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Und es ist so, und innerlich bei uns, muss ich zugeben, regt sich da manchmal nicht viel, weil man einfach so mit den Schulterzucken sagen, ist halt so. Und nun ist nicht unsere Aufgabe, eine politische Partei zu gründen, die dagegen aufsteht, aber wir sind herausgefordert zu sehen, wo will diese Denkweise nach unserem Herzen greifen? Wo will die Denkweise, Sünde ist erlaubt und alles, was mir Sünde verbietet, schränkt mich ein? Wo will diese Denkweise nach unserem Herzen greifen? Es gibt noch mehr Ideologien, zum Beispiel, du bist, was du leistest. Das ordnet unser gesamtes Wirtschaftsleben, unser Geld verdienen wollen, ordnet diese Aussage, du bist, was du leistest. Da bin ich überhaupt nicht dagegen, dass wir leistungsfähig sind. Gott hat uns dazu geschaffen und Kraft gegeben, leistungsfähig zu sein. Und wir sollen uns daran freuen. Aber, dass unser Wert auf das bezogen wird, was wir sind in der Lage zu leisten, ist ein weiterer Götze, eine weitere ideologische Kraft, in der wir wie selbstverständlich leben. Wir wundern uns eigentlich nicht mal darüber, weil wir in diesem System leben. Und wenn wir Dinge tun würden, wo wir nicht dem Anspruch, möglichst alles zu leisten, gerecht werden, fühlen wir uns dann schlecht. Und wenn das so ist, dann merken wir, dass wir uns schon an den Weg der Nationen ein Stück gewöhnt haben und das ein Stück verinnerlicht haben. Wenn wir innerlich unzufrieden oder unausgefüllt sind, wenn wir dem scheinbaren Leistungsanspruch nicht gerecht geworden sind, dann ist ein Stück von dieser Ideologie in unser Herz eingezogen. Und jetzt bitte ich euch mal um Mithilfe, was gibt es noch so für Hauptideologien, die so selbstverständlich um uns herum sind, dass wir sie eigentlich nicht wahrnehmen. Ehe hat keinen Wert mehr. Das ordne ich hier mit ein. Ehe, Bund, Ehebund, wie drückt man das aus, wird annulliert oder keine Bedeutung, bedeutungslos. Ehebund bedeutungslos, so könnte man das beschreiben. Das ist eine mächtige Kraft. Bis hin, dass ja zum Beispiel in Anträgen für soziale Leistungen es keine Ehe und Familie gibt, sondern eine Bedarfsgemeinschaft. Das ist nicht egal. Das ist eine aggressive Macht, die gegen Ehen kämpft. Und damit haben wir auch damit zu tun. Wir leben in einer Atmosphäre, wo es von der gesellschaftlichen Ordnung her egal ist, ob du verheiratet bist oder nicht. Hier wird Gottes Wort massiv unterwandert. Und das will dieser Geist, diese Ideologien haben das Ziel, dass wir uns daran gewöhnen und dass wir eines Tages auf gleiche Weise leben. Noch halten wir das fest, noch sagen wir, und es bleibt auch so, Ehe ist die einzige Art und Weise, wie Männer und Frauen zusammen in einem Bund leben sollen. Und zwar so, wie es Gott will. Vor dem Herrn geschlossen und miteinander in Jesus eins. Das ist die Grundabsicht Gottes von Ehe. Und auch in der Welt wurde dieses Grundprinzip Gottes über Jahrhunderte unangefochten gelebt. Auch wenn es oft ohne Gott war, war das Grundprinzip eines verbindlichen, treuen Bundes aufrechterhalten. Die Ideologie, der Geist dieser Welt, die Ordnungen der Völker sagen, Ehe ist bedeutungslos. Hauptsache, ihr versteht euch. Hauptsache, ihr kommt miteinander gut aus. Gott hat für das Zusammenleben von Mann und Frau Ehe gegeben. Und eine Ehe, die nicht aus Mann und Frau besteht, ist überhaupt gar keine von Gott akzeptierte sexuelle Partnerschaft. Und das brauchen wir, dass wir darin fest gegründet sind. Noch kommt uns das alles fremd vor. Wenn das noch weiter fortschreitet, sind auch wir in Gefahr, dass wir uns an solche Gedanken gewöhnen. Weil, wenn ich mich daran erinnere, dass es sowas vor 20 Jahren unvorstellbar war, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften im sogenannten kirchlichen Dienst bis hin zum Zusammenleben in Pfarrhäusern toleriert werden, war für mich unvorstellbar. So werden auch wir, sind auch wir nicht frei von der Gefahr, Dinge für normal zu halten, die für uns jetzt noch unvorstellbar sind. Deswegen sagt das Wort, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels. Das gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen, zwischen Vers lasse ich aus, denn die Ordnungen der Völker ein Götze ist es. Vers 1 und 3 oder Vers 2 und 3. Also das will nach uns greifen, das will besonders nach unseren jungen Leuten greifen, dass der Ehebund bedeutungslos ist, dass die Möglichkeit, sexuelle Gemeinschaft zu haben außerhalb des Ehebundes, auch eine von vielen Möglichkeiten ist, in Partnerschaft zu leben. Das ist der Weg der Nationen. Gerade auf diesem Gebiet ist es auch im Bereich der christlichen Gemeinden weit fortgeschritten, dass man sich daran gewöhnt hat. Die können halt nicht anders, wenn sie nur Lust aufeinander haben. Wie will man dann denen vorschreiben und die schwere Last auferlegen, dass sie sich sexuell vor der Ehe enthalten? Der Geist dieser Welt, diese Ideologien, beschreiben die schönen und heilenden Ordnungen Gottes als eine schwere Last. All das, was die Ordnung Gottes als eine schwere Last dich anfühlen lässt, kannst du einordnen in die Ordnungen der Völker. Weil der Satan in einer Rebellion gegen Gott lebt. Und weil er schon Adam und Eva gesagt hat, das, was Gott euch als Vorschrift gegeben hat, das schränkt euch ein. Wenn ihr das los seid, dann lebt ihr richtig frei. Und das ist alles aus dieser teuflischen, satanischen Quelle geboren. Alles, was uns die schönen und guten Ordnungen Gottes als eine schwere Last erscheinen lässt, das ist aus dem Teufel. Das ist genau das Umgekehrte. Die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Da ist nichts Wahres dran. Gibt es noch so etwas, wo wir sagen, das ist eine Ideologie, in der wir leben, obwohl wir das so gar nicht merken? Toleranz gegen allen Religionen, ja. Außer gegen die Wahrheit. Ich schreibe mal scheinbare Toleranz hin. Wie kannst du behaupten, dass das, was du glaubst, das einzig Wahre ist? Das ist das No-Go in unserer Gesellschaft, zu behaupten, ich glaube an den lebendigen Gott. Und der ist der einzige wahre Gott. Der hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gegeben. Und dieser Sohn Jesus Christus hat sich geopfert, damit meine Sünde weggenommen werden kann, weil ich mit meiner Sünde nicht zu Gott kommen könnte. Und nur durch diesen Sohn Gottes, durch Jesus, gibt es Erlösung, gibt es Heil und gibt es Gemeinschaft mit dem alleinigen Gott, dem Vater. Wenn du das behauptest, öffentlich, legst du dich an mit dem Geist dieser Welt, der auch in christlichen Kreisen Einzug gehalten hat. Wenn nur jemand irgendwie Gott sucht, er wird schon Gott finden. Jeder sucht halt anders. Lasst uns dort an dieser Stelle munter sein. Wir schütteln dann noch mit dem Kopf. Aber wir sind nicht frei von der Gefährdung, sowas mit unserem Mund zu bejahen. Es gibt nur einen Gott. Und tief im Herzen daran zu zweifeln. Der Geist dieser Welt ist nicht untätig, uns dort an dieser Stelle an seine Gedanken zu gewöhnen. Und dieses Herausstellen, dass es nur einen Gott gibt, dass nur einen Sohn Jesus Christus, durch den wir Heilung und Heil und ewiges Leben haben, wird als Unterdrückung dargestellt. Das fühlt sich an, als willst du jemanden unterdrücken, wenn du jemanden dazu helfen willst. Dabei ist es die Erlösung, der Geist dieser Welt, die Ordnungen der Nationen, die verdrehen das Heil, stellen das Heil dar als Unheil und stellen das Unheil dar als Heil. Im Wort Gottes steht, der Teufel ist ein Vater der Lüge. Aus ihm kommt jede verdorbene und krumme Idee. Alles, was Gott als Heil gegeben hat, stellt der Teufel als Unheil dar. Das können wir als absoluten Grundsatz uns verinnerlichen. Alles, was der Teufel als Unheil darstellt, ist Gottes Heil. Und alles, was der Teufel als Heil darstellt, ist Unheil. Bis hin in die Art und Weise, wie wir Gesundheit suchen. Bis hin in die Art und Weise, welche Kräfte wir bemühen, um emotional aufgebaut zu werden. Das Wort Gottes macht uns gesund. Ich habe es erlebt und gehört, dass Psychologen Menschen geraten haben, genau davon Abstand zu nehmen, weil das ja den bösen Druck in das Leben bringt, was die Leute krank macht. Das ist in unserer Gesellschaft. Und das Wort Gottes bringt aber das Heil. Und der böse Druck kommt aus dem Teufel. Wir brauchen einen geschärften Sinn, welch ein Verdreher von Wahrheit der Teufel ist. Und die Ordnungen der Nationen, diese selbstverständlichen Denkweisen, die sind von einem Götze geboren, beauftragt vom Satan. Hört das Wort, dass der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen. und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Da nenne ich zum Beispiel die Lehre von der Klimaerwärmung. Mit einer Angst, dass die Welt kaputt geht durch eine Klimaerwärmung, werden derzeit alle möglichen politischen Ziele durchgesetzt. Denn die Ordnung der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold. Das ist für mich ein Bild für die Bemühung, all diesen ideologischen Ideen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. All diese bösen, finsteren Lehren und Denkweisen bekommen einen wissenschaftlichen Anstrich verpasst, dass man Ehrfurcht vor ihnen bekommt. Das ist aus meiner Sicht das Silber und das Gold, mit dem dieser hölzerne und bedeutungslose Götze verkleidet wird. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Es wird aus allen Richtungen untermauert und mit allen möglichen scheinbaren Beweisen befestigt, dass dieses Götzenbild ja nicht wackelt. Da ist eine gewaltige menschliche Energie drin, diese Ideologien aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wunderbarer Vers, der dieser scheinbaren Bedeutung der Ideologien dieser Welt die Luft rauslässt. Da steht im Jeremia 10, Vers 5, sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht, sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Es gibt einen Ort von Spott, den der Heilige Geist hat gegenüber Götzen. Wenn ihr diese Begebenheit von Elia lest, wie er vom Heiligen Geist geleitet, die Götzendiener verspottet hat, nicht die Götzendiener, sondern ihren Baal, ist er etwa gerade austreten gegangen. Ne? Kennt ihr das? Weil er kein Feuer vom Himmel fallen lassen hat. All diese Ideologien, all diese mächtigen Dinge sind aus der Sicht Gottes wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Warum da gerade Gurkenfeld steht, wer weiß. Weil Gurken sind ja jetzt nicht so das Edelgemüse, oder? Schmecken gut, ist nett, aber wenn man sagen würde, wie eine Vogelscheuche im Weinberg, würde man sagen, ja, die hat eine Bedeutung. Aber hier steht wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Also, Und reden nicht, sie müssen getragen werden. Diese Ideologien haben keine Kraft in sich selbst. Sie müssen getragen werden und sie werden getragen. Nur durch das Getragenwerden haben sie Kraft. Menschen, die dieser Ideologie, du bist, was du leistest, oder dieser scheinbaren Toleranz allen Religionen gegenüber, oder diesen Gedanken von Gender Mainstreaming, oder diesen Gedanken von Evolution, all diese Gedanken haben in sich keine Kraft, sie werden von Menschen getragen, die diesen Ideologien Kraft geben, die sie anbeten, die sie schmücken, die da Silber und Gold draufpacken, damit das irgendwie noch was aussieht. Streng wissenschaftlich ist Evolutionstheorie absolut nicht haltbar, hält keiner einzigen anerkannten wissenschaftlichen Methode stand, wird aber mit scheinbarer Wissenschaft untermauert und vergoldet und hofiert, was das Zeug hält. Weil dahinter eine Macht steht, die Menschen von Gott abwendet. Da ist mehr dahinter, als nur dummes Zeug zu glauben. Da ist dahinter, alles ist ohne Gott entstanden, also kann es auch ohne Gott leben. Und das ist ganz ernst. Das ist kein Spaß. So, und jetzt steht, fürchtet euch nicht vor ihnen. Eigentlich ist es wie ein Widerspruch. Hier steht, sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht, sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Sowas fürchtet man eigentlich nicht. Sowas Schwaches, Zerlumptes, was im Wind flattert, im Gurkenfeld. Doch steht hier, fürchtet euch nicht vor ihnen, weil dahinter dämonische Geisteskräfte stehen. Aus Gottes Sicht haben sie die Bedeutung wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld, all diese mächtigen Ideologien, aber fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Wäre etwas, wodurch das Böse kommt bei diesen Ideologien, weil Menschen aufgrund dem Götzendienst an diesen Ideologien dem Teufel Raum geben. Dadurch bekommt das ganze Ding Macht. Es hat keine Macht in sich, aber diese Ideologien, der Glaube oder das sich gewöhnen an diese Ideologien gibt dem Teufel Raum und dadurch wird es mächtig. Jetzt kommt der Vers 6. Keiner ist dir gleich Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? All diese scheinbare Macht dieser Ideologien bis dahin, dass man per Gesetz Sünde erlaubt und per Gesetz das Vorgehen gegen Sünde verbietet, das ist klein. All das wird erschüttert werden von Gott. All das muss sich vor Gott beugen. All das ist klein und wird erschüttert vor der Macht Gottes. All das, was sich uns so mächtig darstellt und als unüberwindbar darstellt, ist klein vor Gott. Hier steht, wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? All das, was sich so frech gegen Gott erhebt, wird mit einem Fingerschnipp Gottes weggetan werden. Wir sollten eine Ehrfurcht davor haben, uns mit diesen Sachen einzulassen, uns mit diesen Sachen in Übereinstimmung zu bringen. Wir sollten aus der Ehrfurcht vor Gott die Finger von jedem Gedanken an Evolution oder alles, was Gender betrifft oder was die Bedeutung des Ehebundes schmälert, alles, was diese Botschaft verbreitet, wenn es das Gesetz nicht gibt, dann ist Sünde nicht mehr Sünde, sondern erlaubt. All diese Gedankengänge sollten wir der Ehrfurcht Gottes entgegenstellen, sagen, Herr, du bist zu fürchten, du wirst mit dem allen ein Ende machen. Oder dieser Druck, du bist, was du leistest. Oder diese scheinbare Toleranz allen möglichen Religionen gegenüber. Gott ist zu fürchten. Das alles, was jetzt so unangetastet scheint, wird erschüttert werden von Gott. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen, denn das gebührt dir. Und es ist auch ein gewaltiger Trost, was hier steht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß. Gott ist groß. Und diese Ideologien sind Götzen mit der Bedeutung einer Vogelscheuche im Gurkenfeld. Und wehe, wenn wir uns mit sowas Sinnlosem einlassen. Wehe, wenn wir dem Raum geben und sagen, ja, ist schon nicht so schlimm. Dann bekommst du die Vogelscheuche mit dem lebendigen Gott zu tun. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Die Furcht, die Ehrfurcht vor Gott ist das Einzige, was uns davor bewahrt, innerlich in irgendeinem kleinen Detail mit den Ideologien dieser Welt übereinzustimmen. Nur die Ehrfurcht vor Gott bewahrt uns letzten Endes davor, Sünde als belanglos anzuschauen. Ich glaube, diese gesamte ideologische Botschaft hat zum Ziel, dass wir Sünde nicht mehr als Sünde wahrnehmen wollen oder können oder spüren. Und davor bewahrt uns alleine die Ehrfurcht vor unserem Herrn. Und da steht, Herr, du bist groß und groß ist dein Name. Und das wird sich niemals ändern. Das ist das Herrliche. Jetzt steht weiter Vers 8. Sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten oder der Götzen, Holz ist sie. Jetzt kommt das nochmal. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsus gebracht und Gold aus Ufas. Ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmieds. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand. Sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Und diese Ideologien sind sehr hochgeschraubt im Verstand. Es werden Argumente gesammelt. Es werden spitzfindige Argumentationslinien aufgebaut, wo das am Ende ja doch irgendwie mit Gottes Wort vereinbar ist. Wenn ihr schon manchmal Gespräche hattet, wo das dahin geht, dass du letzten Endes verwirrt wirst im Kopf, weil man ja all diese gottlosen Ideologien irgendwie in das Wort Gottes hineinbastelt. Das Wort Gottes bezeichnet das als ein Werk von Kunstfertigen. Es gibt so ein altes Lied. Wir suchen viele Künste. So ein Liedvers. Ich weiß mal ganz genau, zu welchem Lied das gehört. Und spinnen Hirngespinste, ne? Oder Luftgespinste. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Es wird die Ideologien und diese Geisthaltungen dieser Welt machen die kunstvollsten Kurven, um irgendwo das auch noch mit dem Wort Gottes in Verbindung zu bringen und anzupassen und einpassen zu wollen. Und es passt rigoros nicht zusammen. Es ist ein Werk mit dem der Götze verkleidet wird, damit er nicht in seiner Nichtigkeit offenbar wird. Diese gesamte menschliche Verstandeskunst, die angewendet wird, um diese Götzen begründen zu können, ist das dünn geschlagene Silber, mit dem das Holz verkleidet wird. Weil wenn man einen Holzklotz sieht, weiß man, kannst du anzünden, verbrennt und tschüss. Aber wenn es dann kunstvoll verkleidet ist, mit ganz vielen Argumenten, auch gerade ihr jungen Leute, wenn ihr in Diskussionen seid in Bezug auf Sexualität, da gibt es viele, viele Argumente, denen du am Ende gar nicht mehr standhalten kannst. Und diese sind das Blech, mit dem dieser nichtsnutzige Götze überzogen wird. Lasst uns glauben, dem Wort glauben, dass unter diesem dünnen Silber und unter diesem Umhängen von violetten und roten Purpur ein Holzklotz ist, wenn du den anzündest, verbrennt der. Und alles, was sich mit diesem Götzen verbindet, wird verbrennen, wird keinen Bestand haben. Lasst uns auch an dieser Stelle die Ehrfurcht des Herrn haben. Überall dort, wo wir in Übereinstimmung kommen mit diesem Gedankengut, sind wir in Gefahr zu verbrennen, weil das auch dann so eine brennbare Substanz in unserem Leben wird. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsus gebracht und Gold aus Ufas, ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmiedes. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand, sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Jetzt Vers 10. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Das ist die Zukunft all dieser Ideologien, die uns in Versuchung bringen wollen, die uns ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn wir Jesus nachfolgen, die uns in Bezug auf Ehe ein schlechtes Gewissen machen wollen, an was Altmodischem wir dann bloß festhalten werden. All diese Gedanken, die das als überholt und als altmodisch darstellen. Wer glaubt denn noch, dass die Welt von Gott geschaffen ist? All diese Gedanken, das Gedankengut, du bist, was du leistest, oder die scheinbare Toleranz allen Religionen gegenüber. Alles, was als modern aggressiv vermarktet wird, hat die Karriere, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Und das, was der lebendige Gott ist, das bleibt in Ewigkeit, seine gute Ordnung bleibt in Ewigkeit, dass er uns von Sünde in der Lage ist zu befreien, das bleibt in Ewigkeit, dass er uns auffordert, umzukehren und seine Gnade zu empfangen, das bleibt in Ewigkeit. Und dass er all diese Ermutigung, Sünde nicht mehr als Sünde zu erkennen, wird vergehen. Und jetzt nochmal weiter, Vers 12. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft. Dieses Statement steht immer am Anfang, wenn Dinge gerade gerückt werden. Erinnert euch dran, in der Apostelgeschichte beten die Apostel oder die gesamte Gemeinde, nachdem sie verhört worden sind und bedroht worden sind, nicht mehr an dem Namen Jesus zu reden. Das Erste, was sie sagen, du bist es, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Und diese Grundsatzwahrheit ist so wichtig. Deswegen gibt es so eine Aktivität gegen diese Grundsatzwahrheit. Und ich denke, was uns der Heilige Geist lernen möchte, ist, dass wir das nicht als sowas sehen, was halt so ist, sondern da ist Strategie dahinter. Er ist es, der die Erde gemacht hat, wodurch? Durch seine Kraft. Es gibt so einen Spruch, was manchmal gesagt wird, der macht's, weil er's kann. Und hier steht, er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft. Er ist der Einzige, der das kann und konnte. Der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Auf dessen Befehl sich die Menge der Wasser am Himmel ergießt. Deswegen ist auch die Wasserverteilung auf der Erde eine Sache Gottes und auch eine Sache von Gebet. Der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Die gesamten Meteorologen, ich beschäftige mich mit sowas ganz gerne mal, beschreiben die Vorgänge. Und die können das recht gut. Aber dass das passiert, wird von Gott veranlasst, weil er den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Und dann kann den Wind auch dort wieder hineinstecken. Das ist so. Dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Wenn das offenbar wird, wie die Sachen wirklich sind, wird dieses gesamte Kartenhaus von scheinbarer Wissenschaft zusammenstürzen in sich selbst. Ich bin extrem für Wissenschaft, weil sie ergründet, was Gott geschaffen hat. Und es ist extrem wertvoll, sich an dem zu freuen. Aber es ist extrem gefährlich, die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge zu glauben, die Wissenschaft meint zu kennen. Dumm steht da jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht. Nichtigkeit sind sie ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie, all diese Ideologien, verloren. All diese Ideologien, die darin gipfeln, zu sagen, Sünde ist erlaubt, sind zur Zeit ihrer Heimsuchung durch Gott verloren. Und jetzt kommt der Vers 16. Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese. In der Fußnote steht, Jakobs Anteil ist ein anderer Name für Gott. Jakobs Anteil, Gott selbst, ist nicht wie diese. Ist nicht wie diese Ideologien, nicht wie die Botschaften dieser Ideologien. Gott selbst, Jakobs Anteil aber ist nicht wie dieser. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat. Ist genial. Jede Forschung, jedes Weltraumteleskop, was Dinge erforscht, die unvorstellbar sind, geben einen kleinen Einblick in das, was Gott geschaffen hat. Und diese furchtbare Lüge der Entstehungsgeschichte, die man meint, daraus ableiten zu können, wird als furchtbare Lüge offenbar werden und jeder, der sie geglaubt hat, wird sich dafür schämen. So steht es im Wort Gottes. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat. Und das ist gut, dass es da ein bisschen Forschung gibt in dieser Richtung. Dass man ein bisschen sehen kann, wie groß Gott ist. Die Verena kam mal von der Schule heim und hat gesagt, unser Biolehrer hat heute den ganzen Tag Gott verherrlicht. Ich sage, wie denn das? Er hat uns erklärt, wie Photosynthese funktioniert und wie dort Dinge ablaufen, bis in Details hinein, wo ich Mühe hatte zu folgen und wo ich fasziniert war und wo immer noch, je tiefer eingedrungen wird, so ein Blatt von einem Baum ist ja, laut dem, was unsere Kinder lernen, ist das ja, wenn man sich vorstellt, ein zehnstöckiges Hochhaus von vielen Schichten, was da drin abgeht, was sich dort öffnet und schließt und was im Fall von dem als anderes einspringt. Und da gibt es grüne Farbstoffe, die das meiste Licht aufnehmen, außer dem Grün. Dann gibt es noch rote Farbstoffe in dem Blatt, die nehmen das Licht auf, was das Grüne reflektieren würde, damit das gesamte Spektrum aufgenommen wird. Das sind nur so ein paar ganz kleine Details, die ich da gelernt habe. Also alleine ein Blatt, was jeden Frühling austreibt und im Herbst wieder verschwindet, ist ein Kunstwerk, wo die Wissenschaft bis heute daran forscht und nicht fertig ist. Da laufen chemische Prozesse ab, da sind elektrische Vorgänge drin. Das ist einfach faszinierend, in einem simplen Blatt, was austreibt und wieder verwelkt. Es hat Gott geschaffen, denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat. Und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und wenn hier steht, Israel ist der Stamm seines Erbteils. Durch Jesus sind wir in dieses Erbe Gottes mit eingepflanzt worden. Wir gehören mit zu dem Erbteil Gottes. Und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Welche Gemeinschaft hat der Stamm seines Erbteils mit diesen Ideologien? Kann mal bitte jemand den Vers raussuchen, wo da steht, welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis? Welche Gemeinsamkeit Christus mit Belial? Das wäre lieb von euch. 2. Korinther 6, danke. Ich lese schon ab Vers 12. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Gleicherweise zur Belohnung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ein weiteres Zitat aus den Propheten. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist die Entsprechung zu diesem Vers, zu diesem Abschnitt in Jeremia 10, was wir daraus für eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn wir uns bewusster anschauen, was die Ideologie dieser Welt, in der wir leben, in uns erzeugen möchte, ist Gottesferne, Sünde ist keine Sünde, Gesetzlosigkeit. Das ist das, was Unabhängigkeit. Das können wir gleich mal noch als Chefideologie über alles schreiben. Unabhängigkeit von Gott. Also nochmal. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Das heißt, macht euch nicht mit den Denkweisen der Nationen eins. In diesen gesamten Bereichen und darüber hinaus. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Macht euch nicht mit dieser Denkweise eins. Absolut gar nicht. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Die Antwort ist ganz klar, keine. Radikal keine. Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Kann Finsternis sein, wo Licht ist? Kann Licht sein, wo Finsternis ist? Kann es nicht. Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ist eine andere Bezeichnung für Satan. Welche Gemeinschaft kann die Nachfolge hinter Jesus her haben mit den Ideologien dieser Welt, in denen wir leben? Es gibt dort keine Übereinstimmung und auch keine Gemeinschaft. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wir müssen dieser Tatsache voller Ehrfurcht ins Auge schauen, dass das Erbteil Gottes für Gläubige ist und dass das ewige Gericht für Ungläubige ist. Wir müssen dem mit Ehrfurcht ins Auge schauen und daraus verschiedene Schlussfolgerungen ziehen, dass wir uns nicht den Weg der Nationen anpassen und der Denkweise, weil das Erbteil ist ewiges Gericht, was denen folgt. Und wir sollen angespornt sein, Ungläubigen die Wahrheit zu verkündigen. Es gibt dort keine Grauzone. Es gibt gläubig und das ist das Erbteil Gottes und es gibt ungläubig und das ist das Gericht Gottes und das Erbteil mit dem Satan zusammen in der Hölle verdorben zu werden. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Ich glaube, das soll uns mit Ehrfurcht erfüllen, zuallererst. Es gibt dort kein so eine Skala von bisschen Himmel, bisschen mehr Himmel und die ganz gut gelebt haben, kriegen noch mehr Himmel und die ganz Heiligen, die kriegen den vollen Himmel. Das ist humanistisches Denken. Wer gut gelebt hat, wird halt nicht so sehr belohnt, wenn er Gott nicht so ernsthaft nachgefolgt hat, aber er war ja ein guter Mensch. Wenn wir dem Herrn folgen, gilt für uns das Opfer von Jesus, dann sind wir erlöst, dann haben wir sein Erbteil, dann haben wir nicht mehr das Erbteil der Nationen. Und es bezieht sich auch, glaube ich, ganz klar auf Ehe. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? In einer Ehe wird ein Bund geschlossen, in dem die Menschen miteinander sich für eine Person erklären. Wie kann das gehen, dass ein gläubig gewordener Mensch mit einem Ungläubigen einen Bund schließt? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? und der Tempel Gottes, wissen wir aus dem Wort, ist die Gemeinde. Das sind wir. Welche Gemeinschaft kann der Tempel Gottes mit diesen Götzenbildern dieser Welt haben? Welche Gemeinschaft kann der Tempel Gottes, die Gemeinde, mit den Ideologien und Lehren von Gender Mainstreaming haben? Keine. Welche Gemeinschaft kann die Gemeinde, der Tempel Gottes, mit Lehren von Evolution haben? Keine. Welche Gemeinschaft kann der Tempel Gottes, die Gemeinde, mit dieser Ideologie, du bist, was du leistest, haben? Keine. Welche Gemeinschaft kann der Tempel Gottes, die Gemeinde, mit diesem Götzen scheinbare Toleranz haben? Keine. Welche Gemeinschaft kann der Tempel Gottes, die Gemeinde, mit dem Gipfel dieser Ideologie, Sünde ist erlaubt, wenn man nur die entsprechenden Gesetze so macht? Welche Gemeinschaft kann die Gemeinde damit haben? Keine. Denn wir sind der Tempel Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Das klingt sehr radikal, und es ist es auch. Und damit ist gemeint, Paulus sagt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wenn ihr alle Götzendiener und Unzüchtigen überhaupt verlassen wolltet, müsstet ihr ja von dieser Welt fliehen. Das fällt aus. Wir sind hier und wir sollen hier sein. Aber in uns darf nichts davon sein. Paulus sagt, durch den Heiligen Geist geleitet, wir sind in der Welt. Unbedingt sollen wir sein. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir dürfen in keiner Weise uns mit der Ideologie dieser Welt in Übereinstimmung bringen. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Das bedeutet, sondert euch ab von dem gesamten Gedankengut, von den Ideologien, von denen wir umgeben sind. Ich würde mal noch eins dazufügen. Sicherheit durch Geld. Der ganze Bereich Sicherheit. Das sind alles Ideologien, die in unserem Herzen keinen Platz haben. Sollen und auch nicht werden. Und rührt Unreines nicht an. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Menschen Gemeinschaft haben sollen, die den Herrn nicht kennen. Wir sollen aber mit ihnen keine Übereinstimmung haben. Wir sollen sie lieben, dass sie die Liebe des Retters von Jesus erfahren. Wir sollen von Jesus aus kommen, Menschen gegenüber, weil Jesus sie liebt und sie zieht. Aber wir rühren das nicht an. Wir werden nicht Teil der Unreinheit dieser Welt. Rührt Unreines nicht an, heißt, wir halten einfach davon Abstand wie von einer ganz schlimmen Krankheit, wie von einem Gift, wie von einer tödlichen Gefahr. Die Furcht Gottes lehrt uns, dass wir von Dingen, die uns zur Sünde verleiten wollen, so Abstand nehmen wie einfach von einer tödlichen Gefahr, weil es eine tödliche Gefahr ist. Und dort tut mehr Ehrfurcht vor Gott besser als weniger. Wir können an dieser Stelle nicht leichtsinnig werden. Das heißt nicht, dass wir nicht jemandem dienen, dass wir nicht mit jemandem reden, dass wir nicht jemandem Liebe zeigen, der den Herrn nicht folgt, aber wir folgen radikal seinem Weg nicht. Und wenn es darum geht, dass eine Beziehung daran scheitern muss, dass ich entweder den Weg eines Ungläubigen mitgehe oder die Beziehung geht kaputt, dann muss die Beziehung kaputt gehen. Wir müssen an dieser Stelle so klar sein, dass wir Unreines nicht anrühren. Das betrifft besonders Partnerschaften. Es ist gut, dass wir eine ganz offene Haltung haben gegenüber ungläubigen Menschen und dass unser Leben ein Zeugnis ist für Jesus. Dass wir ihnen eine ganz offene und auch offensive Haltung haben, weil wir von Jesus auskommen, weil wir gerettet sind, weil wir das echte Leben kennen. Wir haben den Schatz und wir haben ihn auch zu geben. Wir haben Liebe. Jesus hat Liebe. Jesus hat sein Leben gegeben. Das sollen wir von Herzen und reichlich austeilen. Und Gott wird Menschen retten durch uns, zu ihm. Wenn es aber dahin geht, dass eine Freundschaft nur dann weiter bestehen kann, dass ich Schritte in Richtung der Ideologie des Ungläubigen mitgehe, dann muss die Freundschaft um des Herrn willen dran glauben. Und ich werde euch annehmen, sagt Gott, und ich werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Und wenn wir nochmal zurück im Jeremia 10 anschauen, wie Gott ist, dann gebührt es uns Ehrfurcht davor zu haben, irgendeiner Sache Raum zu geben, die er nicht will. Jakobs Anteil ist aber nicht wie diese, denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr, der Herrscharen ist sein Name. Und nochmal 1. Korinther 10. 2. Korinther 6. Da wir nun diese Verheißungen haben, dass Gott unser Anteil und unser Erbteil ist, wie im Jeremia 10 geschrieben ist, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes mahnt uns einfach, von all diesen Ideologien konsequent Abstand zu nehmen. Die Furcht Gottes mahnt uns, von der Versuchung, Sünde nicht mehr Sünde zu nennen, Abstand zu nehmen, um unseres Wohlergehens willen und um seiner Ehre willen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt mal ein Stück still und der Heilige Geist darf uns zeigen, wo eine dieser Ideologien, die heute genannt wurden, als auch welche, die uns der Heilige Geist vielleicht offenbart, versucht hat schon in uns Unglauben oder so eine, wer weiß, ob das so ist, solche Gedanken in uns zu sehen. Lass uns das dem Heiligen Geist erlauben und ihm dann nach einer Zeit eine Antwort darauf geben. Vater, wir danken dir in diesem Namen, dass du der lebendige Gott bist. Wir laden dich ein, lieber Heiliger Geist, dass du Licht anmachst in unseren Herzen, dass wir sehen können, wo wir manchmal mit einem halben Fuß schon in so eine Gedankenideologie abgerutscht sind. Jesus, und lass uns sehen, wie schön du bist, wie gut dein Reich ist, wie mächtig und herrlich du bist. Lass uns sehen, dass wir an dieser Stelle von dem echten Leben in Gefahr sind, wegzukommen. Oder wo uns ein Teil von deinem Leben geraubt werden soll. Lass uns erkennen, Herr, dass du es bist, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft. Und der den Erdkreis durch seine Weisheit gegründet hat und die Himmel durch seine Einsicht ausgespannt hat. Lass uns erkennen, Herr, dass du der Herr in Wahrheit Gott bist und dass deine Richtlinien und Ordnungen heil sind für uns. Lass uns erkennen, dass du der lebendige Gott und ein ewiger König bist. Lass uns erkennen, dass du zu fürchten bist und dass du der König der Nationen bist. Dass niemand, so weise er sich darstellen mag, dir gleichkommen kann. Vater, lass uns erkennen, wo wir mit dieser Ideologie irgendwie gesagt haben, es gibt halt irgendwie Sachen, da kann man den Leuten nicht zumuten, Sünde zu lassen. Lass uns das erkennen. Herr, lass uns erkennen, wo der Teufel uns weismachen konnte, dass deine Erlösung eine Last ist für die Menschen und dass die Sünde eine Erlösung wäre. Lass uns erkennen, wo solches Gedankengut in uns Eingang finden konnte, lieber Heiliger Geist, damit wir davon frei werden können. Lass uns deine Schönheit sehen, Herr. Lass uns deine Güte sehen. Lass uns unser wunderbares Erbteil in dir sehen, Herr. Und lass uns Ehrfurcht davor haben, das zu gefährden. Lass uns deine Schöpferkraft sehen. Lass uns deine Macht und Größe sehen, der du das All gebildet hast. Lass uns sehen, dass alles, was geschaffen ist, aus dir geschaffen wurde. Lass uns frei werden von dem Gedanken, dass es irgendwie entstanden sein könnte. Lasst uns ehrlich sein, wenn jemand in Bezug auf sich selbst oder in Bezug auf Menschen, mit denen er Umgang hat, ins Zweifel gekommen ist, ob die Ordnung Gottes für die Ehe wirklich von ihm so gemeint oder gut ist. Wenn es unter uns jemanden gibt, ich bitte euch, dass wir alle zusammen die Augen schließen, wenn es unter uns jemanden gibt, der sagt, an dieser Stelle habe ich gemerkt, da hat mich eine Lüge angefangen, gefangen zu nehmen. Steh auf und sag, Jesus, ich will da raus. Ich will wieder überzeugt sein von der Schönheit deiner Ordnung. Bezeug einfach, indem du von deinem Platz aufstehst, dass du sagst, okay, Herr, im Grunde habe ich mit dir übereingestimmt, aber bei mir sind Zweifel gekommen, ob das auch immer richtig ist, dass deine Gedanken für die Ehe so sind, wie du sie meinst. Heiliger Geist, schenk uns da bitte Überführung, dass wir an dieser Stelle deine Schönheit und deine guten Pläne sehen können und frei werden von von allen Lehren von Götzen, von Dämonen, von den Ideologien dieser Welt. Wenn jemand unter uns ist, der sagt, bin reingekommen in diesen Glauben, dass ich nur das bin, was ich leiste. Es hat an meinem Leben genagt. Steh auf. Bekenn das vor Gott. Jesus wird dir dienen. Wenn jemand unter uns ins Wanken gekommen ist, in Bezug darauf, ob wirklich alles von Gott geschaffen ist, das gesamte All und alles, ob es wirklich keine Evolution gegeben hat, wer da sich unsicher ist, steh auf und sag, Jesus, ich will da wieder sicher werden. Wenn es unter uns Leute gibt, die die schönen Ordnungen Gottes als Last sehen, die man Leuten lieber nicht auferlegen sollte, weil man sie selber kaum tragen kann. Wenn du davon umkehren möchtest und sagst, Jesus, dein Erbe und dein Gesetz ist gut, deine Ordnungen sind heilig und die begehre ich. Ich will davon umkehren, das als eine Last zu sehen. Und ich will die Schönheit in deinen Ordnungen wieder erkennen. Steh auf und drück das vor Gott aus. Leise mit deinen eigenen Worten. Wenn dir etwas anderes einfällt von den Dingen, die durch Gottes Wort genannt worden sind oder auf die wir heute gekommen sind, wenn du merkst, ja, in meinem Herzen hat sich da was eingeschlichen, das will ich eigentlich gar nicht. Und mir wird erst heute bewusst, dass sich das Raum verschafft hat. Dann steh auf und nenn das Jesus. Um dessen Willen, dass er an dir wieder alles gerade rückt, über seine Position, über seine Macht, über seine Größe, über seine Herrlichkeit und über darüber, dass er gut ist. Wenn du daran gezweifelt hast, ob Gott gut ist, steh auf und sprich in deinem Herzen oder leise mit deinem Mund ein Bekenntnis. Gott, ich steh auf und ich erkläre wieder, dass du gut bist und dass außer dir nichts gut ist. Jesus, wir ehren dich dafür, dass du jeden annimmst, der sich zu dir naht, dass du gesagt hast, ich stoße euch nicht hinaus. Wir kehren um zu dir in deinem Namen, Jesus. Von jeder Position, wo die Ideologien dieser Welt, die Geisteshaltungen dieser Welt Einfluss gehabt haben auf uns, unser Denken beeinflusst haben oder beeinträchtigt haben. Wir kehren davon um in deinem Namen, Herr. Und wir sagen, du allein bist der schöne, herrliche, mächtige und ehrfurchtgebietende Gott. Es gibt keinen, der neben dir ist. Lasst uns mal das Bekenntnis sprechen miteinander, was da in Jeremia 10 steht. Und ich denke, da können wir dann auch alle dazu aufstehen. Lasst uns das mal tun. Die verschiedenen Verse als Proklamation sprechen. Jeremia 10, Vers 6 zunächst. Ich sag's vor, so aus der Elberfelder, so sinnabschnittweise. Keiner ist dir gleich Herr. Keiner ist dir gleich Herr. Du bist groß. Du bist groß. Und groß ist dein Name. Und groß ist dein Name durch deine Macht. Durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten? Wer sollte dich nicht fürchten? König der Nationen. König der Nationen. Denn das gebührt dir. Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich, ist niemand dir gleich. Er ist es, der die Erde gemacht hat. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Denn er, der Herr ist es, denn er, der Herr ist es, der das All gebildet hat, der das All gebildet hat. Und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Heerscharen ist sein Name. Herr der Heerscharen ist sein Name. Ja, Herr, das wollen wir dir sagen. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, wovon wir leben wollen. Das ist das, was unser Leben ausmacht. In deinem Namen, Jesus. Amen.